Das Folgende habe ich mal von der Freundin meiner Frau gehört. Sie ist Kindergärtnerin in einem Kindergarten, einem kirchlichen Kindergarten, wo es also auch schon um biblische Inhalte geht.
Moin.
Moin. Da sind noch Plätze. Wo es also auch schon noch um biblische Inhalte geht. Und dort, da sagte eine Mutter zu dieser Kindergärtnerin, dass ihr Mann gerne hätte, dass sie doch wieder arbeiten gehen würde. Aber das hatte sie eigentlich gar nicht vor. Sie wollte eigentlich nicht wieder arbeiten gehen, sondern sie wollte bei den Kindern bleiben. Und dann kam ein paar Wochen später ein Kindergartenfest und da hat es sich dann ergeben, dass dieser Mann, der wünschte, dass seine Frau jetzt wieder arbeiten geht, dass dieser Mann neben der Freundin meiner Frau stand, die ja Kindergärtnerin in diesem Kindergarten ist, und dann hat er so nebenbei erwähnt, in der Unterhaltung mit ihr, dass es doch eigentlich ganz schön wäre, wenn seine Frau wieder arbeiten gehen würde. Und da hat sie ihn gefragt, sie wusste ja, was seine Frau ihr vor ein paar Wochen gesagt hat, da hat sie ihn gefragt, sag mal, warum wäre es denn schön, wenn deine Frau wieder arbeiten geht? Und dann meinte er, ja, damit wir mehr Geld zur Verfügung haben. Und dann hat sie ihm gesagt, wozu braucht ihr eigentlich noch mehr Geld? Ihr habt ein schönes Haus, ihr habt ein Auto, ihr fahrt jedes Jahr in den Urlaub und genug zu essen habt ihr auch. Wozu braucht ihr noch mehr Geld? Er stutzte so ein bisschen und meinte dann zu ihr, danke, dass du mir das mal so gesagt hast. Und wenige Tage später kommt die Frau, die Mutter, also seine Frau, kommt dann zur Freundin meiner Frau, zu der Kindergärtnerin und sagt, oh, danke, dass du mit meinem Mann gesprochen hast. Er hat begriffen, es wäre eigentlich nur um Luxus gegangen. Es war keine Lebensnotwendigkeit. Sie hatten ja alles, was sie im Leben brauchten. Sie hatten alles. Und warum sollte sie jetzt noch arbeiten gehen? Unsere Tochter hat mal gefragt, hat mal gesagt zu meiner Mutter, meiner Frau, und hat dann gesagt, Mama, die ganzen anderen in der Klasse, die haben immer Urlaube auf Mallorca oder sind mal nach Australien oder auf der Dominikanischen Republik und wir haben eine Ferienwohnung irgendwo hier in Norddeutschland. Können wir nicht auch mal solche Urlaube haben? Ne, dass ich was erzählen kann, wenn ich wieder nach den Ferien in die Schule komme? Und da meinte meine Frau zu ihr, naja, könnten wir schon, aber dafür müsste ich arbeiten gehen. Und dann wäre ich nicht mittags zu Hause, wenn du aus der Schule nach Hause kommst. Und könnte nicht, dann könntest du nicht einfach mal deine ganzen Sorgen loswerden, die du von der Schule mitgebracht hast. Und dann gäbe es eben kein warmes Essen auf dem Tisch, sondern da könntest du zwei Scheiben Brot machen. Und dann meinte sie, oh, mir ist gut, dass du zu Hause bist. Ja, ich sag mal, auch, dass die Frau zu Hause bleibt, ist ein Luxus. Und den haben wir uns gegönnt. Natürlich waren unsere Möbel nicht das Neueste vom Neuesten. Und wir haben auch nicht ständig immer wieder hier was Neues und da was Neues gekauft. Und wir konnten auch nicht immer bei irgendwelchen anderen Anschaffungen das leisten, was sich die anderen geleistet haben. Ich meinte mal zu einem Freund von mir, du, wir kommen zurecht. Wir sind wunderbar versorgt. Wir haben alles, was wir brauchen. Dann meinte er, naja, ihr habt aber auch einen sehr einfachen Lebensstil. Ja, aber ich sag mal, deine schönen Möbel, deinen tollen Kamin und dein Wellness-Badezimmer, was hilft dir das? Du kannst es nicht mitnehmen in die Ewigkeit. Du brauchst es eigentlich gar nicht. Wir haben uns den Luxus gegönnt, dass wir mehr Zeit füreinander als Familie haben und mehr Zeit im Dienst für den Herrn. Das war unser Luxus. Und dann war es uns. Das war schon wert. Wir brauchen nicht ein super Haus, einen super Garten, ein super Auto. Nein, es reicht das Einfache. Wir haben doch alles. Wir haben noch alles. Lassen wir uns als Christen von die, nicht auch immer von dieser immer mehr Einstellung unserer Gesellschaft beeinflussen und anstecken? Gott weiß, was wir benötigen. Gott weiß, was wir benötigen. Und auch die Frage nach getrennten Konten. Es gibt Ehepaare, da hat die Frau ein eigenes Konto und der Mann ein eigenes Konto. Ich fand das mal so abschreckend. Wir waren mit einem anderen Ehepaar einfach mal aus. Wir haben einen schönen Nachmittag verbracht und dann bestellt man sich auch mal Eis oder mal was zu trinken. Ne? Und ist ja schön. Und dann ging es ans Bezahlen. Die Frau guckt in ihre Tasche und merkt, oh, ich habe mein Portemonnaie vergessen. Und sagt dann zu ihrem Mann, kannst du das jetzt mal zahlen? Ich gebe dir das zu Hause wieder. Und ich dachte, was ist da los? Die sind verheiratet. Was ist da los? Wir haben ein gemeinsames Konto. Und wir beide wissen uns in Abhängigkeit von Gott. Meine Frau weiß, ich werde keinen Blödsinn kaufen oder uns in finanzielle Schwierigkeiten mit dem, was ich ausgebe. Und ich weiß, sie wird das genauso wenig tun. Und wenn es mal etwas gibt, was groß ist, was gekauft werden muss, was also über hier 50 Euro oder sowas hinausgeht.
Sorry.
Schuriger.
Naja. Also eigentlich sind ja eher die Schuhe das Teure. Ne? Das ist ja. Aber wenn es darum geht, ja, dann reden wir darüber, sprechen, ob es nötig ist und dann kaufen wir es oder wir lassen es sein. Und wir kommen wunderbar damit zurecht. Ich meine, ich bin derjenige bei uns, der verdient. Ja und? Aber mein Geld ist nicht mein Geld, es ist unser Geld. Und wir beide, eigentlich ist es auch nicht unser Geld, es ist sein Geld. Und meine Frau hat den gleichen Zugang zum Konto wie ich. Ich finde es verrückt, wenn es irgendwo heißt, oder kriegt die Frau Haushaltsgeld von ihrem Mann zugeteilt und vielleicht noch ein Taschengeld zugeteilt. Hallo? Wir sind eins! Und eins heißt eins. Das heißt, ihr gehört alles und mir gehört alles. Da gibt es keinen Unterschied. Wir müssen doch wirklich begreifen, wir sind eins. Ein Ehepaar kenne ich, wo der Mann nicht umgehen kann mit Geld und sie beschlossen haben, die Frau verwaltet das. Aber das ist, weil er um seine Schwäche weiß. Er kann das Geld fließt durch seine Hände einfach nur so durch. Und diese Schwäche weiß er. Und deswegen haben sie es so geregelt. Aber auch das muss man gemeinsam entscheiden. Und das haben die vor der Ehe schon so beschlossen. Das finde ich gut. Wenn man darum weiß, dann kann man das regeln. Aber ansonsten, wir sind eins. Alles ist unseres. Und eigentlich ist alles seins. Weil er ist der Herr über alles. Ihm gehört alles. Es gibt kein Mein, kein Dein, sondern nur noch ein Unser. Und als Nachfolger des Messias brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, denn Gott weiß schon, was wir brauchen. Er hat uns unvorstellbar lieb. Und diese Liebe hat Jesus Christus am Kreuz bewiesen. Er starb doch für dich und für mich, damit wir nicht ewig in der Hölle leiden müssen, sondern das ewige Leben haben dürfen. Er starb, damit du und ich nicht mehr in der Sklaverei der Sünde leben. Weil er das tat. Ist er es wert, dass wir ihm folgen? Er ist Gott und er hat seine Liebe uns gegenüber bewiesen. Und Jesus spricht im Text die Nationen an, die sich ja Sorgen machen, die wir uns nicht machen sollen. Denn sie haben keinen Gott, dem sie vertrauen können. Sie müssen ständig für sich selber sorgen und sie haben sich dann das Geld zu ihrem Gott gemacht. Aber wir als Kinder Gottes sollen das nicht. Jesus fragt dich, warum sorgst für dich. Ich meine, das heißt ja nicht, dass wir als Christen oder als Menschen, die Jesus nachfolgen, dass wir davor gefeit sind. Als die Corona-Geschichte begann, da habe ich mir kurzzeitig Sorgen gemacht, bis ich mit einmal merkte, hey, warum machst du dir Sorgen? Der Herr ist derjenige, der mein Lebensende bestimmt. Und egal durch was, ein herunterfallender Ziegel, ein umstürzender Baum, ein zu schnell fahrendes Auto oder eben irgendeine Erkältungskrankheit, durch was ich eines Tages abberufen werde, ich weiß es nicht. Aber Sorgen machen brauche ich mir nicht. Oder als ich einmal, jetzt vor ungefähr 10 Jahren, arbeitslos geworden bin, da habe ich mir ganz kurzzeitig Sorgen gemacht, was wird mit den Finanzen? Und ich wurde so beschämt von unserem Herrn, er hat uns auch dadurch getragen. Wir hatten niemals Not, aber Sorgen habe ich mir 2 Tage lang schon gemacht, bis ich wieder merkte, ey, warum machst du dir Sorgen? Also, das kann mal passieren, aber du kannst es überwinden mit der Hilfe des Herrn. Jesus fragt dich, warum überlässt du nicht mir das Sorgen für dich? Ich weiß es doch sowieso besser als du. Und damit sind wir auch schon beim letzten Punkt. Gib Gott den ersten Platz. Gib Gott den ersten Platz. Und das ist die eigentliche Zuspitzung des Themas. Das ist der Punkt, auf den Jesus es die ganze Zeit abgesehen hatte. Und er spricht, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Darum geht es Jesus. Er möchte, dass uns wirklich Gottes Reich am wichtigsten ist. Ja? Wir kennen das Vater Unser, wo es so schön heißt, Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich und so weiter, dein Wille geschehe und auch mit deinem Reich komme und so weiter. Aber meinen wir es auch so, wie wir es immer wieder sagen? Jesus möchte, dass uns Gottes Reich am wichtigsten ist. Wir sollen uns einsetzen für das Evangelium und seine Verbreitung. Und am Ende des Evangeliums gibt Jesus seinen Jüngern folgende Anweisung: Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und eigentlich ist das in einer Zeitform geschrieben, die sagt, der Hauptsatz ist, macht alle Nationen zu Jüngern. Und wie sollen wir es machen? Geht hin. Aber eigentlich ist es geschrieben in einer Zeitform, die sagt, dass wir es immer machen. Wir sollen eigentlich immer Leute sein, die hingehen. Also hingehend, könnte man sagen. So müsste man es eigentlich richtig übersetzen. Also unser Leben als gläubige Menschen, die Jesus nachfolgen, sollte daraus bestehen, ständig dabei zu sein, hinzugehen und Menschen von Jesus zu sagen. Und taufen, auch diese Zeitform, taufen soll etwas Normales sein. Das ist nicht die Ausnahme, die alle 2-3 Jahre mal passiert, vielleicht oder auch nicht, sondern das ist das Normale, was geschehen soll. Und dann eben auch noch lehrend, das auch noch. Das steht dann ja in Vers 20, dass wir sie auch lehren sollen, alles, was er uns geboten hat. Und das ist unser Auftrag. Und davor steht, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Und danach steht, dass er bei uns sein wird, bis ans Ende der Welt. Das ist es eben. Jesus ist immer da. Er ist der Allmächtige. Und er hat das so geschrieben, schreiben lassen und gesagt, dass wir eben wissen, wenn wir dieses Gebot erfüllen, werden wir merken, dass der Herr uns hilft, dass der Herr dabei ist. Das ist unser Auftrag. Wir haben nicht den Auftrag von Gott bekommen, häufe ganz viel Güter an. Lass deine Sparguthaben wachsen, damit die Welt sieht, wie reich man als gläubiger Mensch werden kann. Diese Verse gibt es nicht. sondern wir sollen uns kümmern um die Verbreitung des Evangeliums. Gottes Reich soll an erster Stelle stehen, nicht wir. Nach Gottes Gerechtigkeit sollen wir streben. Und Gottes Gerechtigkeit, die zeigt sich in Jesus Christus. Er hat die Forderungen des Gesetzes erfüllt und für jeden die Strafe am Kreuz bezahlt. Und diese Freudennachricht sollen wir allen Menschen bringen. Das soll unser Lebensinhalt sein. Das soll uns treiben. Das soll unser Antrieb sein. In den ersten zwei Jahren unseres Glaubenslebens, da sah es bei uns, bei meiner Frau und mir, etwas mau aus. Ich hatte mich erlösen lassen, meine Frau auch, doch ich wollte noch in einigen Bereichen meines Lebens selbst bestimmen. Ihr erinnert euch an das Bild von vorhin, ne? Dass sozusagen, ja, irgendwie ist Jesus auch dabei, aber er saß nicht auf dem Thron. Aber es war gar nicht mal so schlecht, sich so ein bisschen von ihm beeinflussen zu lassen, aber es gab Bereiche des Lebens, nein, hier hast du nicht das Sagen. Vor allen Dingen ein Bereich, ich wollte nicht aus Bremen weg. Hier bin ich geboren, hier bleibe ich. Weil wir hatten in unserer Gemeinde, sie war sehr, sehr evangelistisch. Wir haben Missionare ausgesandt. Und immer wenn die Missionare dann zu Besuch kamen, dann haben sie gesagt, ja eigentlich, ich konnte mir ja nie vorstellen, irgendwann mal nach Südostasien zu gehen, wo es so heiß ist und so drückend schwül und diese ganzen Annehmlichkeiten gar nicht da sind. Nein, ich konnte mir das nicht vorstellen, aber dann rief mich der Herr und ich bin hingegangen. Und dann wieder ein Missionar, der eine ähnliche Geschichte erzählte. Ich hätte mir nie vorstellen können, nach Alaska zu gehen, weil da ist so kalt im Winter. Ne? Ich bin ja so ein Frostködel. Aber dann kam der Herr und rief mich. Dann dachte ich mir, ruft der Herr immer nur in Gegenden, in die man nicht will? Und dann haben wir so innerlich gesagt, nein, so wollen wir uns nicht rufen lassen. Wir hatten Gott eine Grenze gesetzt. Du darfst alles, aber das nicht. Und dann waren wir bei einer Veranstaltung, wo eine Gemeinde eine Woche durchgeführt hat, wo es eben darum geht, dass man Jesus Christus kennenlernen kann. Und dann waren wir da, weil unser Hauskreisleiter uns eingeladen hatte, da hinzugehen. Weil er wusste, irgendwas stimmt mit Annika und Stefan nicht. Und dann waren wir da und da hat uns beide der Ruf Gottes getroffen. Und er hat uns gesagt, eigentlich beiden von uns, das war so interessant, ich sagte, hier, Annika, nimm mal meine Jacke, ich muss da mal in die Seelsorge. Und dann meinte sie, nee, eigentlich wollte ich dir meine Jacke geben, ich muss da auch hin. Und so sind wir beide in die Seelsorge gegangen. Ja, wir sind ein verrücktes Ehepaar, wir sind sehr, sehr ähnlich. Also das ist im Grunde genau, ja, es ist genau das, wir sind eins. Und auf jeden Fall, Gott hat uns klar gemacht, es steht überhaupt nicht fest, ob er uns jemals aus Bremen wegruft. Das steht überhaupt nicht fest. Aber eins ist nicht in Ordnung, dass wir Gott eine Grenze setzen. Bis hier und nicht weiter. Da haben wir gesagt, okay Gott, du darfst alles bestimmen. Egal was. Naja, ein Jahr später waren wir weg aus Bremen. Aber nicht nach Alaska, auch nicht in Südostasien, sondern zur Bibelschule erst einmal, weil wir gemerkt haben, wir wollten die Menschen um uns mit Jesus erreichen. Wir wollten ihnen das Evangelium nahebringen und wir haben gemerkt, wir haben ja gar keine Ahnung. Wir waren zwar bekehrt, aber wir konnten die einfachsten Fragen der Menschen nicht beantworten. Okay, wir brauchen mehr. Wir brauchen wirklich eine Grundausbildung, dass wir die Bibel verstehen können, damit wir auch Fragen beantworten können. Weil wir sind ja nicht in der Gemeinde aufgewachsen als Kinder. Wir wussten gar nichts. Und deswegen war es gut, dahin zu gehen. Ja. Gott hat also gesagt, ich will dein Herr sein und nicht nur dein Erlöser. Und darum geht es. Wir können nicht zwei Herren dienen. Dem Mammon und Gott. Gott allein will der Herr sein. Und er allein ist es wert. Wer ist dein Herr in deinem Leben? Und das ist die Frage, die möchte ich wirklich dir ganz klar stellen. Wer ist der Herr in deinem Leben? Jetzt sagst du vielleicht, Geld ist nicht das Problem in meinem Leben, aber da gibt's was. dann ist das dein Punkt. Dann arbeite da. Aber lass Gott allein Herr sein in deinem Leben. Darum geht es. In der Apostelgeschichte, da können wir sehen, wie das aussieht, wenn eine Gemeinde komplett Jesus Christus Herr sein lässt. Und da sehen wir, wie die ersten Gemeinden den Predigttext umsetzten. Dort steht in Apostelgeschichte 2,42, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Haus das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Allein durch dieses Verhalten war die erste Gemeinde ja überall gut angesehen. Sie häuften nicht Güter an, sondern sie gaben bereitwillig, wenn es anderen mangelte. Und ihr Zeugnis von Jesus Christus wurde deshalb von vielen angenommen, weil das war anders. Wenn wir so, wie die Urgemeinde, nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit zuerst trachten, dann wird Gott uns auch das geben, was wir benötigen. Ich sage extra benötigen und nicht, was wir uns wünschen. Was wir nötig haben, das gibt Gott. Paulus berichtet im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Abvers 9, oder in Vers 9, und er, also Gott, hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Wenn wir uns also ganz für Gottes Reich einsetzen, dann erleben wir nicht immer die Erfüllung unserer Wünsche, aber wir erleben immer, dass Gottes Willen passiert. Paulus hat gebetet, dass die Schwachheit von ihm genommen wird, der Stachel im Fleisch. Und Gott sagt, meine Gnade reicht dir. So wurde die Bitte des Paulus nicht so erfüllt, wie er es gern hätte. Aber was konnte Gott durch Paulus alles tun? Vielleicht müssen wir uns in unserem Leben von einigen Wünschen verabschieden. Ein großes Haus, ein tolles Auto, Fernreisen oder was für Wünsche du auch immer hast. Aber was ist das gegen die Erfahrung, dass Gott wirklich durchträgt? Als meine Frau und ich damals zur Bibelschule gingen, da haben wir uns vorher ausgerechnet, ja, wie weit reichen eigentlich unsere Ersparnisse? Wie können wir die Bibelschulzeit überhaupt überstehen? Weil irgendwie essen und trinken und wohnen muss man ja trotzdem. Auch wenn man lebt ja nicht von Luft und Liebe alleine. Und da haben wir uns ausgerechnet, okay, circa 18 Monate reichen unsere Ersparnisse, um sparsam da durchzukommen. Und wir durften erleben, dass wir die ganzen 3 Jahre genügend hatten. Es hat gereicht. Und wie Gott das gemacht hat, keine Ahnung. Und einmal stand irgendwo ein ganzer Sack Kartoffeln vor unserer Haustür. Ich weiß bis heute nicht, von wem. Und da bekamen wir mal einen Gutschein für einen Supermarkteinkauf geschenkt. Keine Ahnung von wem. Da hat ein Bauer in der Nachbarschaft eine Hausschlachtung durchgeführt. Und ja, wir hatten in den 2 Monaten so viel Fleisch, wie wir nie in unserem Leben hatten. Das ist, Gott lässt sich da nicht lumpen. Er zeigt, dass ihm alles gehört. Wir haben die ganze Zeit keinen Mangel gelitten. Und sogar einen Urlaub in einem Ferienhaus hat uns jemand geschenkt. Wir hatten alles. Meine Eltern sagten, wie könnt ihr so verrückt sein, ausgerechnet in der Zeit, wo ihr nichts habt, auch noch ein Kind in die Welt zu setzen. Und wir haben gesagt, ja, wo ist das Problem? Und die ganze Gemeinde hat uns unterstützt. Wir hatten so viele gute Kinderklamotten, da hätten wir 2 Kinder von versorgen können. Es geht. Auch als ich arbeitslos war, vor 10 Jahren, auch da haben uns Leute aus der Gemeinde wunderbar geholfen. Es musste sein, weil das Arbeitsamt war irrigerweise der Meinung, ich wäre schuld an meiner Arbeitslosigkeit und dabei ist meine Sperre. 3 Monate lang kein Geld. Und dann stehst du da und denkst dir, wie gehst du damit um? Und dann haben Leute aus der Gemeinde gesagt, hey, wir wissen, ihr wollt nur das tun, was der Herr will. Dann haben sie uns Geld gegeben. Und dann habe ich aber dann Recht bekommen gegenüber dem Arbeitsamt. Das Arbeitsamt musste mir die 3 Monate nachzahlen. Und dann habe ich das Geld gehabt vom Arbeitsamt. Und dann bin ich auf die Geschwister zugekommen und habe gesagt, du, das Arbeitsamt hat uns das ganze Geld jetzt gegeben. Ich kann dir das Geld zurückgeben. Nein, nein, das habe ich für den Herrn gegeben. Behalte es. Ich dachte nur, ey, wie kann das sein? Deswegen, Gott kann. Er ist der Herr über alles. Aber was sind solche Erfahrungen gegen die Erfahrung, wenn du dabei sein darfst, dass Menschen umkehren zu einem Leben mit Jesus Christus? Wenn sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, das ist die Hauptsache. Alles andere ist doch gar nicht so wichtig. Und außerdem diese Sorglosigkeit, die wir haben dürfen, weil Gott für uns sorgt. Wunderbar. In der ganzen Corona-Zeit, wie vielen Leuten bin ich begegnet, die mich angeguckt haben und gesagt, wie kann man in dieser Zeit fröhlich sein? Und ich sage, ja, warum nicht? Ich habe einen Gott, der für mich sorgt. Ich kenne Jesus Christus, meine Schuld ist mir vergeben. Ich habe immer Grund, fröhlich zu sein. Das heißt nicht, dass wir tagträumend durch den Tag gehen sollen. In Vers 34 heißt es, macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Um den heutigen Tag sollen wir uns sorgen. Jawohl, die Aufgaben bis heute, die sollen wir tun. Aber mach dir keine Sorgen um die nächsten Tage. Lass dir das heute nicht verderben von den Sorgen um morgen. Wenn wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten, nach seiner Gerechtigkeit, dann kümmert er sich um alles andere. Dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Und das Gottesreich an erste Stelle setzen, das kannst du aber nur, wenn du wirklich wiedergeboren bist. Wenn du ein Mensch bist, der wirklich Jesus Christus sein Leben in die Hand gegeben hast. Wenn du ihn in dein Leben eingeladen hast, wenn du ihm vollständig vertraust, das meint die Bibel mit Glauben, dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ich habe das ja schon die letzten Tage gesagt, wenn da sich jemand unsicher ist oder wirklich diese Entscheidung schon getroffen hat, triff diese Entscheidung noch heute. Jesus hat einmal gesagt, es gibt einen breiten und einen schmalen Weg. In Matthäus 7 hat er das gesagt. Und da hat er gesagt, viele gehen den breiten Weg, der ins Verderben führt. Und wenige den schmalen Weg, der zum Leben führt. Aber es gibt die Möglichkeit. Und die Abfahrt auf den schmalen Weg, der zum Leben führt, ist Jesus Christus. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und ganz ehrlich, seit 31 Jahren gehen meine Frau und ich diesen Weg mit Jesus. Und das gönne ich jedem. So ein Leben, ich möchte es nicht missen. Manche Leute denken ja von wegen, das Leben als Christ, das ist aber langweilig. Das Leben als gläubiger Mensch, das ist doch gar nichts. Da darf man dies nicht, darf man jenes nicht, hat man keine Freude. Guck mich an, ich habe Freude. Und ich bin froh, ich bin fröhlich. Und im Philipperbrief schreibt Paulus, freut euch im Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich, freut euch. Nietzsche, das ist so ein Philosoph des 19. Jahrhunderts, der hat mal gesagt, ihr Christen müsstet mir Erlöster aussehen, damit ich an euren Erlöser glauben kann. Und er hat manchmal recht. Ne? Einige laufen wirklich mit so einem Gesicht durch die Gegend, als ob es nicht schön wäre, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Deswegen, ich halte dich ein, komm zu Jesus. Amen.
Amen.
Ich möchte noch beten. Oh, Herr Jesus Christus, hab Dank. Hab Dank, dass wir dich kennen dürfen. Hab Dank, dass du dich hast senden lassen in diese Welt und dass wir, ja, dich kennenlernen durften, Kinder Gottes werden durften, weil du am Kreuz von Golgatha die ganze Schuld, die wir aufgehäuft haben, bezahlt hast. Du hast mit deinem Leben bezahlt und hast dein Blut vergossen, damit wir den Weg zum Vater finden können, damit wir auf dem schmalen Weg gehen können. Herr, und wir bitten dich, dass du uns hilfst, wirklich dich an erste Stelle zu setzen, denn wir können nicht zwei Herren gleichzeitig dienen, dir und dem Geld, dem Mammon oder irgendetwas anderem. Und in dir haben wir alles. Du möchtest uns versorgen. Du möchtest dich um uns sorgen. Und du hast uns gesagt, sorgt euch nicht. Und so oft sorgen wir uns doch. Vergib uns daher und hilf uns, dir wirklich ganz zu vertrauen, in allen Lebenslagen, auch wenn wir nicht überall den Durchblick haben. Aber wir dürfen wissen, du hast den Durchblick. Amen.
Amen.